Meine Lieben, heute geht's im Profit-Podcast um ein richtig wichtiges Thema, und zwar das Thema Mindset mit niemand geringeren als der Referenz im Bereich USA-Mindset, im Bereich America-Mindset, und zwar Monique Menese, Neustadt USA, sehr erfolgreiche Serial Entrepreneur, Unternehmerin, die schon viele, viele erfolgreiche Businesses umgesetzt hat. Heute lernen wir, wie Amerika wirklich tickt und vor allem, was du für dein Business anwenden kannst, um daraus das meiste rauszuholen. Let's rock it!
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hello, 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 meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode des Profit Podcasts mit Mrs. USA herself, Monique Menese. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich hier sein darf, Patrick. Voll cool. Freue mich. Voll cool. Lass uns über Geld sprechen.
Lass uns über Geld sprechen. Money, money, money und vor allem auch Mindset. Also abgesehen von den vielen Projekten, die du schon sehr erfolgreich umsetzen konntest, bist du ja gerade auch auf Tour sozusagen mit deinem neuen Buch America Mindset. Vielleicht ganz kurz, liebe Monique, America Mindset, was ist das überhaupt?
Ja, also was macht eigentlich zusammengefasst, was macht Amerika zu dem, für was es steht? Du kannst alles erreichen, es ist nichts unmöglich, es ist alles irgendwie the American Dream. Also es gibt ja eigentlich keine Impression, wo man das besser ausdrücken kann, ne? Also jeder kann alles schaffen und das ist aus meiner Sicht der American Mindset. Und da, ja, lebe ich viel schon lange in dieser Kultur und möchte das ein bisschen auch mit nach Deutschland tragen.
Was fehlt den Deutschen oder den Österreichern, um das America Mindset wirklich auch anzuwenden?
Ich glaube, dass wir so erzogen sind, dass wir Bescheidenheit leben. So deutsche Tugenden, die ja nicht schlecht sind, ne? Also das eine, wenn das eine gut ist, heißt es ja auch nicht, dass das andere schlecht ist. Und ich glaube, so die Kombination macht es zur Superpower. Und wir haben in Europa sehr stark Tugenden gelernt, wie Bescheidenheit, nicht aus der Masse hervorstechen, von unten nach oben den Berg hochgehen und nicht gleich groß denken. Also fang erst mal langsam an. Das kennst du bestimmt auch so aus deiner Kindheit, Jugend, Schulzeit. Probier dich doch erst mal aus. Guck erst mal, ob es funktioniert. Fang mal langsam an. Geh nicht ein zu großes Risiko ein. Also jeder, der das hier hört, wird diese Sätze wahrscheinlich total kennen, ne? Und so sind wir groß geworden. Und der Unterschied hier in den USA, und das fängt in der Tat schon auch in den Schulen an, dass Kindern gesagt wird, ja klar kannst du das, stell dich da mal auf die Bühne und red mal vor der ganzen Klasse. Und da ist das nicht so, boah, hinterher machst du was falsch, sondern ey, probier das doch halt einfach mal, stell dich doch da mal hin und wir werden sehen, was passiert. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Unterschied, den man gar nicht an so einer Sache vielleicht festmachen kann, sondern das fängt wirklich schon im Kindesalter an der Bestärkung des Positiven, am Lob, an der Haltung, wenn was nicht funktioniert, an und zieht sich wirklich durch in Firmen, in Businesses und auch im Erfolg von Menschen.
Das ist echt spannend, dass wir genau heute quatschen. Ich hatte heute Morgen eine Situation, der ich mir Gedanken über das American Mindset gemacht habe und bin gespannt, was du dazu sagst. Ich bin nämlich noch nicht im Reinen mit mir, ob ich es gut oder schlecht finde. Also wir kennen ja wahrscheinlich den Grant Cardone, also viele Zuhörerinnen und Zuhörer.
Den habe ich sogar 10X. Schon persönlich gesehen.
Krass. Krass. Yes. Auf jeden Fall eine richtig krasse Persönlichkeit. Thema Sales, Thema Real Estate und viele 10X yourself, also richtig krass. Und ich verfolge sein Kapitel vor allem im Bereich Kindererziehung, weil zum Beispiel seine Tochter, die ist ja oft auch genau, die ist ja dann on stage und so und ist auch in Closing Calls und ich bin sogar Instagram-Follower von der Sabrina. Also aus vielen Blickwinkeln, aber vor allem noch, weil ich mir überlege, wie erzieht Grant Cardone seine Tochter? Wie erziehe ich meinen Sohn? Ich mache mir das wirklich real Gedanken. Und heute Morgen zum Beispiel sitzt Leo auf seinem Kinderstuhl und Maria und ich füllen hier was zum Essen in diese Tasse und er sagt mehr, mehr. Er will mehr davon. Und wir beide, weil wir so erzogen sind, sagen, du musst zuerst aufessen, bevor du mehr bekommst. Und das ist auch mein Wertesystem eigentlich. Weißt du? Weil ich weiß ja, dass es sowieso nicht zusammen isst, dass es sowieso nicht auf isst, der Kleine. Und dann wegschmeißen, das ist nicht mein Wertesystem eigentlich. Weißt du? Dass er, wenn er diese vier Müsli-Riegel, die er nicht zusammen isst, jetzt ihm noch mehr reinzulernen, wissen, dass ich es dann in die Mülltonne schmeiße, ist eigentlich nicht mein Wertesystem. Dann sage ich auch, nein, Leo, du musst das jetzt zusammen essen und wenn du es zusammen isst, dann bekommst du mehr. Und er schaut mich an und sagt, mehr, mehr. Und ich sage, nein. Und dann denke ich mir, teach ich ihm gerade Scarcity oder nicht? Und warum sage ich das? Cool. Weil Grant Cardone hat ja dieses eine Video mal gepostet, wo jetzt ist ja Sabrina schon irgendwie 10 oder so, aber wie sie irgendwie auch in dem Leo-Alter war, sie sitzt auch im Kinderstuhl, hat eine Müsli-Schüssel vor sich, er leert ein bisschen Müsli rein und sie sagt, more, more, more. Und er leert unbeschränkt, uneingeschränkt mehr Müsli rein, es schwingt über. Und die Mama von Sabrina filmt das. Ich weiß jetzt nicht, wie die Grant Cardones Frau heißt, aber die filmt das. Und Grant Cardone sagt so, it's about abundance. Sabrina, you can have everything in your life. Ask me whatever you want, you can get it. And even more of it. I don't know, weißt du? Das ist so ein edgy Topic irgendwie. Es ist irgendwie, finde ich, schon gut, quasi Dinge nicht zu verschwenden. Andererseits habe ich meinem Sohn heute beigebracht, du kannst das nicht haben, was du möchtest, sondern du musst zuerst dafür gearbeitet haben, du musst es zuerst aufgegessen haben und das dann bekommst. Also wie siehst du das? Erstmal du als quasi amerikanische also Resident, andererseits auch als Mama. Wie siehst denn du das, Monique?
Gute Frage. Also ich folge Grant Cardone in der Tat schon seit 12 Jahren, seit wir hier sind, lustigerweise. Also ich kenne den, wo der noch nicht so bekannt war, wo der wirklich noch, ich sag mal, aus nichts was gemacht hat, ne? Also wo der noch von Tür zu Tür getingelt ist und der hat ja Sales-Trainings für Autohäuser gegeben und da war der so der Pionier für Online-Kurse und der hat irgendwie auch mit viel, viel, viel Arbeit sich dahin gebracht aus dem Nichts, ne? Und ich glaube, das ist oft so ein Rebound, wenn du aus Verhältnissen kommst, aus dem Drogenmilieu, ne? Ich glaube, Vater war drogenabhängig und so und du kommst und hast es dir wirklich etwas aufgebaut. Willst du das nicht mehr aufgeben und willst nicht mehr, und das ist vielleicht eben auch noch ein ungelöstes Thema, willst nicht mehr dahin kommen, nichts mehr zu haben. Und ich glaube, dass das dann genau dieser Gegeneffekt ist, dass du nur noch in Fülle leben willst. Ist es, dass dann diese Fülle auch manifestiert ist, wenn man es so nimmt? Weißt du, dass man sagt, okay, dadurch, dass der das jetzt so in das Gegenteil gegangen ist, ist diese Fülle, hat er das dadurch dann auch erreicht? Oder sind dadurch dann auch die Kinder so erfolgreich? Ist eine gute Frage. Weil man sagt ja, wie im Innen, so im Außen. Das ist, glaube ich, so dieses, wenn ich damit so umgehe, wie ich eine Sache mache, mache ich alle. Ne? Auf der anderen Seite finde ich, bei Lebensmitteln und auch bei Konsum bin ich total auf deiner Seite, ist die Wertschätzung total wichtig und Kindern beizubringen, Dinge zu schätzen, zu wissen. Und meine Kinder haben eben auch nie immer alles selbstverständlich. Also die haben nie ein Limit gekriegt, sage ich jetzt mal, wie lange sie am Handy sein durften oder was sie machen durften, was viele Eltern, oder wie lange sie weggehen durften. Ich war immer die coolste Mutter auf der Sonne. Aber was ich meinen Kindern trotzdem beigebracht habe, ist, Dinge wertzuschätzen, für die sie nicht gearbeitet haben. Ob das jetzt noch mein deutsches Mindset ist, weiß ich nicht. Aber ich finde, das ist ein Unterschied, ob ich mehr will und da auch hingehe oder ob ich immer nur nach mehr frage und es aber verschwende und es nicht wertschätze. Weiß ich nicht, da würde ich, glaube ich, trennen. Grundsätzlich finde ich das, was er so macht mit seinen Kindern, zwar sehr grenzwertig, aber auch sehr pionierhaft in unserer heutigen AI-Zeit. Also wirklich zu sagen, Kinder brauchen nicht das, was sie in der Schule lernen, sondern Kinder brauchen das, dass sie im Alltag überleben, dass sie lernen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und das ist ja auch so dieses amerikanische Mindset. In Deutschland wäre das ja gar nicht möglich. Die müssten ja da in die Schule gehen. Ne? Du kannst ja nicht einfach dein Kind aus der Schule nehmen und sagen, das ist scheiße, was ihr hier macht. Hier geht das. Ne? Du kannst einfach sagen, ja, die gehen halt nicht in die Schule. Wenn die 14 sind, dann arbeiten die bei mir, weil da lernen sie mehr als in der Schule. Ne? Und wie immer liegt es irgendwie dazwischen, finde ich, so.
Viele interessante Impulse, meine Liebe. Ich konnte die Frage immer noch nicht ganz in meinem Kopf beantworten, was ich jetzt mache mit meinem Sohnemann. Aber ich sehe das auch so wie du, Lebensmittel verschwenden. Das ist einfach jetzt egal welche Culture oder nicht, ich belebe was in der spanischen Culture, es ist ein Wertesystem, das ist in mir verankert. Das werde ich ihm weiterhin geben, aber vielleicht ist es, wie ich mit ihm umgehe. Ich werde ihm vielleicht einfach beim nächsten Mal nicht einfach ein hartes Nein geben, sondern nochmal erklären, hey, Leo, du kannst gerne mehr haben, alles, was du dir wünschst, ist möglich, aber iss zuerst auf, weil sonst landet das alles im Müll und es gibt viele Menschen, die haben gar nichts zum Essen. Also ja, ich glaube, es gibt kein Schwarz und Weiß. Ich glaube, es gibt hier kein Richtig oder Falsch. Es ist mehr auch ein, wie man es macht, als was man macht. Und genau, das, weil das ist heute schon aus der Scarcity rausgeschwungen. Und das quasi mehr in die Abundance rein, ist, glaube ich, wichtig.
Ja, und was er halt auch macht, er bringt den Kindern auch natürlich sehr viel bei, dass sie Menschen helfen, ne? Also ich weiß, dass die Kinder sehr, sehr viel mit Obdachlosenhilfe machen oder wenn zum Beispiel in Amerika gibt es diesen Turkey Run immer zu Thanksgiving, dass die so und so viel Turkeys an Homeless oder an Menschen geben, die nicht das Geld haben und so. Ich glaube, er lehrt das Kindern dann auf andere Art und Weise, dass man zurückgibt und dass Menschen nicht so viel haben und dass man deswegen Sachen wertschätzen muss. Also ich glaube, man kann schon Kindern sagen, hier alles nimm und was du nicht isst, ist dann halt weg. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, braucht man auch immer diesen Gegenpart, dass man Kindern beibringt, es ist nicht alles selbstverständlich und das Geld kommt nicht aus dem Wasserhahn, ne? Sondern es ist halt irgendwie ja trotzdem wichtig, da auch was zurückzugeben. Und dieses sich einbringen und zurückgeben ist sowieso auch wieder was sehr Amerikanisches, ne? Also der Amerikaner ist immer involviert in Charity-Projekte. Der ist immer involviert in auf jeden Fall zu gewissen Zeiten zurückzugeben. Zum Beispiel geben Amerikaner eben sehr viel auch an Kirchen freiwillig. Das ist nicht wie in Deutschland, dass man Kirchensteuer bezahlt, sondern man gibt das freiwillig, weil man das als Selbstverständlichkeit erachtet oder an andere Organisationen. Ich glaube, man kann nicht immer nur diesen einen Part nehmen und sagen, das macht er so und ich mache das auch so, weil der Amerikaner insgesamt oder vielleicht jetzt nicht bezogen nicht nur auf Grant Cardone, hat auch noch andere Werte, die er macht, die wir in unserem System so nicht haben.
Super spannend. Lass uns vielleicht auf das Thema Profit sprechen. Zu sprechen kommen, liebe Monique. Wir haben das American Mindset besprochen. Welchen Impact siehst du denn real in verschiedenen Business Cases, was das vielleicht Abundance oder American Mindset auch auf das Thema Profit haben kann? Weißt du? Also wenn man jetzt den klassischen Scarcity-Mindset versus Abundance-Mindset hernehmen würde, ist eh klar. Aber jetzt rein auf amerikanisches Mindset, wie geht der Amerikaner vor, wenn es um Profitoptimierung geht?
Ich glaube, das fängt ja schon an, dass der eigentlich sein Business ganz anders aufsetzt, ne? Während du hier so, ich meine, wir sprechen da ja öfter drüber, ne? So, wie kann ich den nächsten Schritt machen? Holt sich ein Amerikaner, also sagen wir mal jetzt vielleicht bei den meisten Businesses gibt es eben eine ganz andere Struktur, dass du dir auch fremde Mittel reinholst. Das heißt, in Deutschland oder in Europa bist du mit deinem Business in der Regel erstmal so und du probierst dich aus und wächst organisch. Ja, und irgendwann nimmst du dir vielleicht mal einen Bankkredit auf, um so dieses nächste Wachstum schaffen zu können und dann in die nächste Größe zu kommen. Und dann wächst du natürlich langsam, ne? Ist ja logisch, weil du kannst ja nur Schritt für Schritt vorgehen. Hier in den USA, und da kommen ja auch so Formate wie jetzt Shark Tank oder Deutschland mittlerweile, es ist ja auch nur abgeguckt, sage ich jetzt mal, Höhle der Löwen, hast du ein ganz anderes Geld zur Verfügung, also VAs oder Fundings, wo du ganz schnell, sage ich jetzt mal, einen Einstieg kriegen kannst in größere Skalierung. Und diese ganzen Funding, also Seed Funding oder die Series, die du machen kannst hier mit Unternehmen, die haben natürlich gerade im Technologiebereich eben dieses Wachstum geschaffen. Weil der Amerikaner, und ich glaube, das ist so ein Part, der Deutsche, der baut was auf, oder kann man ja auch nicht nur sagen, aber die Mentalität ist, deswegen gibt es ja auch so viele Mittelstandsunternehmen, wo Unternehmer für ihr Unternehmen einstehen. In Europa baut man sein Haus und dieses Haus gehört einem und in dem lebt man. In den USA hat man ein Business und dieses Business macht man groß und dann verkauft man das und dann macht man wieder das nächste. Man ist so nicht attached und deswegen ist der Fokus nicht so attached auf dieses Lieblingsbusiness, sondern es geht mehr darum, Erfolg zu haben und Geld zu verdienen, weil dieses Thema einfach auch okay ist, dass man erfolgreich ist und Geld verdient. Und ich glaube, dadurch kann man hier schneller größer werden und auch schneller hier wirklich richtig viel Geld verdienen mit Businesses.
Verstehe ich. Also Fremdkapital ist ein großer Hebel, der in Europa oft unterschätzt wird wahrscheinlich. Dann Build for Scale ist das nächste Thema, dass die, also du selbst, meine Liebe, du hast ja das amerikanische Mindset schon übernommen. Die Gespräche, die wir zwar führen, die sind wirklich auch, wie kann ich den Case so skalieren, dass er 10-mal mehr Volumen trägt? Das sind Fragen, die stellt sich vielleicht der klassische deutsche Unternehmer gar nicht, sondern wie kann ich quasi von Jahr zu Jahr verdoppeln? Das ist so die klassische Frage. Du stellst halt immer die Frage, wo ist das Bottleneck, um 10x, um bei Grant Cardone zu bleiben, zu generieren? Wie wirkt sich das dann in den Operations wirklich aus, dieses 10x-Mindset zum Beispiel? Ich habe da irgendwo so ein Buch, 10x ist easier than 2x, da oben, Sachen von einem Amerikaner, glaube ich. Wie schaut das bei dir im Business konkret aus? Das so, how do you build for scale? Weißt du?
Oh ja, wir lieben das, darüber zu diskutieren. Und hätten wir die Conversation von heute schon dokumentiert, bevor wir hier recorded haben, weil genau darüber haben wir gerade gesprochen. Wie können wir aus dem, was da ist, sozusagen das von einem selber als Gründer lösen und wie können wir Prozesse etablieren, damit wir noch größer wachsen können? Ja, Challenge, ne? Also große Challenge, da muss ich sagen, wäre ich gerne selber weiter. Ne? Da wäre ich gerne selber weiter. Aber am Ende geht es eigentlich nur darum, zu gucken, wo ist eben mein Endziel und wo will ich hin und welche Ideen kann ich umsetzen, entweder mit welcher Power oder mit welcher Strategie, um sozusagen dahin zu kommen, dass mein Unternehmen ja verkaufbar ist oder eine Wertsteigerung hat oder eben konstanten gewissen Umsatz schafft. Und ich sag mal, in unserem Bereich, und da haben wir ja gerade quasi offline genau drüber gesprochen, hängt so ein Business einfach an uns als Gründer und oder als Marke, als Brand sozusagen. Und da durchzukommen, das ist natürlich schon eine Challenge. In den USA oder viele Unternehmen hier sind genauso aufgestrickt und die wie Grant Cardone, der hat es dann über Mitarbeiter gemacht. Ne? Der ist dann irgendwann von L.A. nach Miami gezogen und hat dann ein Gebäude gekauft und hat Menschen da reingepackt. Und was da, glaube ich, so der USP ist, ist, dass du hier dir Menschen holst und wenn die funktionieren, dann wächst du damit und wenn die nicht funktionieren, dann lässt du die eben wieder gehen und dann suchst du wieder neue. Ne? Und du hast eben nicht nur Lead-Generierung in Kunden, sondern du hast auch eine Lead-Generierung in Personal. Und dann wird das ausgetauscht, bis du dahin kommst, wo du hin willst und dann eben deine Umsätze machst, die du machen musst.
Klassisches Hire Slow und Fire Fast. Ist das ein Prinzip, in dem du deine Businesses real lebst? Also wirklich Talente akribisch suchen, langen Bewerbungsprozesse und dann, wenn es nicht funktioniert, auch relativ schnell die Reißleine zu ziehen?
Ich in meinem Business nicht, weil wir sehr lean arbeiten. Aber wenn ich so drauf gucke, die Firmen, die ich viel beraten habe, auf jeden Fall. Denn das ist das Teuerste, wo du drin hängst, dass du mit jemandem arbeitest, der eben das nicht erfüllt oder das nicht schafft. Und ich kann nur sagen, so aus meiner eigenen Geschichte, ich habe ja viele Jahre mehrere Reisebüros in Deutschland besessen und geführt, dass das für mich der größte Wachstums-Pushback war, dass ich Personal nicht einfach ändern konnte oder dass die Bedingungen einfach so schwierig waren, da schneller am Markt agieren zu können, schneller einzustellen oder schneller eben wieder auch loszuwerden, wenn ich es brauchte. Also so sich dem Markt anzupassen, der Flexibilität, ne? Im Reisebereich, zu meiner Zeit war dann der 11. September und dann saß ich auf riesen Personalkosten, konnte die nicht loswerden. Ne? Dann kam so der Internet-Hype, dann haben wir sehr starke saisonale Schwankungen gehabt und so. Und das, glaube ich, hat mir damals eben extrem viel Ertrag verwehrt, weil ich aus Grund der Rahmenbedingungen da einfach nicht konnte. Und das ist hier eben ein großer Unterschied, dass du hier ganz flexibel das machen kannst, weil du einfach so schnell, wie du jemanden findest, du kannst morgen jemanden einstellen und übermorgen eben dich wieder trennen. Das ist halt normal.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, waren natürlich andere Zeiten damals als heute mit KI und allem drum und dran. Im Nachhinein betrachtet, hättest du irgendwas anders gemacht mit deiner jetzigen unternehmerischen Erfahrung? Weil stell mir das nicht leicht vor, du hast ja dann einfach Angestelltenverhältnisse und die kann man halt nicht von einem Tag auf den anderen auf die Straße setzen wahrscheinlich. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, hättest du damals irgendwas anders machen können?
Nein, ich habe damals schon extrem viel Wert auf Ausbildung gelegt. Ich habe viele Nachwuchskräfte eingestellt, die ich entwickelt habe und die ich vor allen Dingen auch am Umsatz, am Profit bezahlt habe. Also ich war damals das einzige Reisebüro, was Auszubildenden eine Erfolgsprovision bezahlt hat. Und bei mir haben damals Auszubildende mehr Geld verdient als viele Festangestellte, weil sie einfach so gut waren und immer, ich habe alle Zahlen offen gedeckt. Sie wussten also immer, was haben wir verdient, auch verdient, ne? Nicht, weil wir für einen Umsatz gemacht. In der Reisebranche machst du ja Millionen Umsätze, aber hast nicht Millionen Erträge. Und die wussten immer, was sind die Kosten. Es war ein ganz transparentes System an Fixgehalt und an Verkaufsprovision oder Ertragsprovision, ne? Also was bleibt wirklich am Ende übrig? Das passt ja auch wieder zu deinem Podcast-Thema. Und deswegen war ich da schon zu den Rahmenbedingungen, die ich hatte, glaube ich, wirklich sehr innovativ, sehr amerikanisch, würde ich fast sagen, vom Konzept her. Und habe unter den Bedingungen, die wir damals hatten, glaube ich, auch das Beste gemacht. Heutzutage würde man vielleicht dann nochmal andere Prozesse einführen oder andere Strukturen oder so. Aber ich glaube, das war schon alles das Beste, was man da machen konnte in der Zeit.
Finde ich super spannend, dass du damals wirklich komplette Finanztransparenz reingebracht hast, auch in dein Staff. Kannst du da vielleicht ein bisschen weiter ausholen, meine Liebe? Jetzt nicht unbedingt den Case von damals mit den Reisebüros, sondern generell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die teilweise Werbeagenturen haben, Marketing-Consultant sind, Online-Unternehmer, vielleicht einen anderen E-Com-Store, quasi wirklich diese Transparenz reinzubekommen, jetzt nicht nur in der Finanzabteilung, sondern wirklich, dass die Mitarbeiter einfach wissen, wo wir konkret stehen. Das könnte ein großer Mindset-Shift sein. Wie kann man das konkret machen?
Also man muss dazu sagen, ich war halt extrem jung, ne? Ich war selber Anfang 20 und hatte 4 eigene Reisebüros und habe mir wirklich junge Leute gesucht, die dann eine Ausbildung oder eine Umschulung oder so etwas gemacht haben. Und ich habe mit denen jeden Freitag, immer freitags morgens, so ein Line-up gemacht und habe gesagt, das sind die Umsätze aus der Woche, das sind unsere Kosten. Und habe, Auszubildende haben ja ein festgelegtes Ausbildungsgehalt, aber auch die ich dann übernommen habe, die hatten immer ein Festgehalt, was immer gemessen war an, wie lange waren sie bei der Firma und wie sind sie reingekommen sozusagen. Und dann gab es immer einen Prozentsatz, einmal am Gesamterfolg, am persönlichen Erfolg und an weichen Zielen. Und natürlich, um am Gesamterfolg partizipieren zu können, können sie natürlich gewisse Dinge auch gar nicht beeinflussen, wie Miete oder was ich mir rausnehme oder so. Aber mir war einfach wichtig, dass sie sich nie unfair behandelt fühlen, sondern dass sie, wenn sie aus 3 Komponenten Geld verdienen, auch verstehen, was führt denn dazu, dass das am Ende des Jahres oder so übrig bleibt? Und eben auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn ich jetzt, damals konnten wir die Preise noch relativ gut flexibel berechnen, also da waren die noch nicht im Internet oder so, ne? Und dass die, wenn sie schlau sind und gut verkaufen, mehr übrig bleibt und sie damit eben auch mehr verdienen. Und das habe ich dann jede Woche mit denen besprochen. Also die haben jeden Monat, haben die offengelegt, die Zahlen, und die haben offengelegt, jeder wusste auch, was der andere gemacht hat. Und das hat auch in 15 Jahren nie irgendwie zu Unruhe gesorgt oder so, sondern ganz im Gegenteil. Wir hatten eher das Gute, dass die Leute bei mir arbeiten wollten und nicht so, wie es in der Reisebranche war, dass man hart Azubis suchen musste und keine guten Leute gefunden hat, ne?
Super spannendes Learning. Mal schauen, ob ich das in meinem Business etablieren kann und in welchen anderen Branchen. Aber dieses wöchentliche Finanzupdate am Freitag ist eine coole Idee. Zumindest im Kernteam. Muss jetzt nicht vielleicht jeder Azubi nach Business Case und so. Aber ja. Das ist vielleicht auch
Ich fand es gerade bei denen, weil die sind ja noch nicht so involviert und die bewerten auch noch nicht, sondern die nehmen das an und wachsen ja. Also gerade die am wenigsten wissen und die so komplett neu da reinkommen, sind eigentlich genau die am einfachsten damit umgehen, weil die haben nicht diese, oh, besprechen wir Zahlen, sondern für die ist das ja von Anfang an normal, weil die es von woanders gar nicht anders kennen. Und deswegen würden die das gar nicht so missbrauchen, sondern die schätzen das einfach wert und fühlen sich selber ein Stück als Unternehmer dann da drin. Also ich fand es genau umgekehrt, dass ich es viel cooler fand, mit so unbeschriebenen Blättern das zu machen, als jemand, der neu in so eine Situation kommt und erstmal denkt, oh, okay, ich habe hier Zugriff zu allem.
Finde ich super spannend. Und ich glaube, das ist auch die Brücke zu unserem America Mindset Topic am Anfang. Weil der Deutsche oder der Österreicher, wenn du fragst, wie viel verdienst du oder wie viel Umsatz machst du, das ist ein bisschen, oder Umsatz nicht, um ehrlich zu sein. Das ist so ein Ego-Topic, das packt man sich gerne mal so als Medaille auf das Sakko. Aber was bleibt dir über? Wie viel zahlst du dir aus? Das ist unangenehm. Das ist so ein heikles Thema. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das in den USA so gewesen wäre. Ich habe ein halbes Jahr in Texas gelebt. Das ist ja Salary. Das ist so ein normales Topic, was du halt bei einem Dinner besprichst. Und wie viel verdienst du so? Was bleibt bei dir über? Das ist ja ein normales Topic. Und soll es ja eigentlich auch sein unter Unternehmen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum das bei den, weil wir irgendwie dann, keine Ahnung, gierig sind Neid. Und dem anderen nichts sind die vergönnen.
Ja, nein. Europa ist eine sehr starke Neidkultur und in den USA ist es eher so, echt, du machst so und so viel? Boah, cool. Was, du hast dir gestern einen Porsche gekauft? Ja, mega. Und du bist in das neue Haus eingezogen? Aber kann ich da mal vorbeikommen? Also diesen Neidfaktor, den gibt es hier nicht. Und deswegen ist das hier völlig normal. Auch über Gehalt wird auch immer im ersten Interview auch gleich gesprochen. Also das ist wirklich im Positiven und auch im Negativen. Es gibt auch viele Leute, die sich für Jobs bewerben, die fragen nach 2 Minuten, was ist denn das Salary? Das ist auch völlig normal. Und wenn das dann nicht ist, dann sagen die, nö, danke. Also da wird nicht erst wochenlang dran rumgeeiert und irgendwann kommt dann eine Zahl raus oder so. Ne? Also dieses Thema, und das da ist auch die Brücke wieder, Patrick, zu diesem Thema Profit. Amerika ist auf Profit angelegt. Wir sind hier einfach eine Wirtschaft, die darauf angelegt ist, Geld zu verdienen. Und das ist auch einfach nicht schlimm. Also ist ja auch nicht schlimm. Ne? Es ist doch nicht schlimm, wenn man Geld verdienen will, oder? Ist das was? Ne? Und ich finde, in Europa ist immer, ja wie, du bist selbstständig, ja wie, du machst das. Und auch so dieser Gedanke von Europäern, die will mir nur was verkaufen. Weißt du? Ja, klar will ich dir was verkaufen. Das ist mein Business. Warum auch nicht? Ich habe ja auch was Geiles zu verkaufen. Und das ist, ja, aber das ist so. Ne? Da ist, Geld verdienen ist schlecht, dass mir jemand was verkaufen könnte, ist schlecht. Dass ich von jemandem Geld aus der Tasche ziehe, ist schlecht. Ne? Das sind also die Themen, die hier einfach anders sind. Wenn ich hier zu so einem Networking-Meeting gehe und mir pitcht einer was, dann ist das nicht schlimm. Wenn ich das in Europa habe, dann ist das, ja, die saß hier neben mir und die hat mir den ganzen Tag nur zugequatscht, weil die mir was verkaufen wollte. Ne? Und hier ist es aber gut, dass ich denke, ach, guck mal, ich habe eine kennengelernt, die Immobilien verkauft. Also wenn ich jetzt was habe, dann gehe ich zu der und klar verdient die damit Geld, aber die macht ja auch einen guten Job bei mir und ich kann der dann vertrauen. Und das ist, glaube ich, so sehr anders.
Guter Punkt. Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ich würde noch einen Topic gerne aufmachen zum Thema verschiedene Mindsets in den verschiedenen Kulturen. Bin gespannt, was du zum Thema Fail Fast sagst. Der liebe Ralf Schmitz hat ja mehrmals schon bei unserem Masterminds auch erwähnt, der ist auch oft in Florida unterwegs und gesagt, wenn du, also er hat mal ein Webinar gemacht um quasi 3 Uhr morgens amerikanische Zeit und so irgendwie bei uns am Vormittag halt. Und dann kam der Nachbar wütend, aufgebracht, quasi an die Tür hat geklopft, what's happening, why are you screaming, why are you so loud? Was halt irgendwie um 3 Uhr morgens war, oder so, und er so, hey, sorry, I have a Webinar. Und dann am nächsten Tag am Morgen haben sie gequatscht. Und der Nachbar kam dann am nächsten Tag wieder, haben sie gequatscht. Und er so, was machst du denn eigentlich? Ja, ich mache so Online und Webinar und so. Und die erste Frage, die er ihm gestellt hat, ist nicht, wie viel machst du, oder so, er sagt, how often have you failed already? Also so die erste Frage ist, wie oft bist du schon gescheitert? Und wie bist du quasi und passieren und Ralf hat gesagt, ja, so 2 Mal oder so. Also okay, krass, wow, mega, schon 2 Business an die Wand gefahren, krasser Typ, congratulations. Dann nimmt er quasi noch mehr ernst, weil er ist quasi jetzt beim dritten Mal noch mehr, er hat einfach die Learnings rausgezogen. Und diese diese Fail-Fast-Mentality, wie siehst denn du das, quasi die Dinge einfach mal machen, so schnell wie möglich Learnings ziehen und wenn es mal nicht gut geht, dann hat man in Österreich oder in Deutschland das Gefühl, boah, ich bin jetzt ein gescheiterter Unternehmer und ich muss mich jetzt quasi an den Pranger stellen und Schande über mein Haupt. In den USA ist das ja genau andersrum, oder?
Ja, man wird diesen Makel in Europa gar nicht los. Und der Fehler ist auch, man hält zu lange feste. Und das ist mir auch selber passiert, ne? Also wir haben ja auch ein Business aufgebaut, was ein geiles Business war. Wir haben eine deutsche Sauerteig-Brotback-Mischung hier hinten steht, ne, in den USA gelauncht, mit einem tollen Brotback-Set, mit ganz tollen Sachen. Und mega geiles Business. Aber wir haben zu lange probiert, dass wir herausgefunden haben, der Amerikaner sucht gar nicht nach Brot, der kauft es gar nicht, der hat gar keine Nachfrage danach und wir haben es nicht richtig vermarktet. Und wir haben ganz, ganz, ganz lange daran festgehalten, weil wir ja nicht scheitern wollen in Deutschland, ne? Also ich wollte natürlich nicht, dass meine Eltern dann sagen, ach, guck, das klingt ja jetzt nicht, ne? Und der Amerikaner, der ist eben, wie ich gerade gesagt habe, nicht an Häusern, nicht an Businesses, so attached. Und weil der nicht so attached ist, lässt er viel früher gehen und sagt, okay, habe ich probiert, habe ich so viel gelernt. Jetzt nehme ich das Gelernte und packe das in was anderes rein und in was anderes und in was anderes. Und dann kommt die Million. Grant Cardone, 1000 Mal auf die Fresse gegangen, ne? Also zigmal wirklich gescheitert, am Boden gelegen, Geld verloren, mit dem Rücken an der Wand, kein Geld mehr gehabt. Und alle, die hier in den USA, oder ich würde nicht sagen alle, aber wahrscheinlich der überwiegende Teil hat den Weg gemacht. Und die sind deswegen super erfolgreich, weil sie genau dieses Learning haben. Und eben aber auch nicht sich selber fertig machen damit, das, was nicht geklappt hat. Und ich glaube, wir machen uns echt erstmal, und viele entwickeln, kommen auch aus diesem Tief dann gar nicht mehr raus, ne? Also die haben dann eine Sache in den Sand gesetzt und dann probieren die es nie wieder und gehen ins Angestelltenverhältnis oder so. Und das ist hier eine ganz, ganz andere Mentalität. Und ich weiß noch, als wir dann so da kurz davor waren aufzugeben, stand meine Nachbarin neben mir und dann sagt sie, Monique, du hast was kreiert und jetzt nimmst du das, was ihr gelernt habt und jetzt wird das Ganze ganz, ganz geil. Und ich so, was sagt die jetzt zu mir? Also so, das ist für uns so unvorstellbar, aber ich glaube, dass wir da, wenn wir das verstanden haben, so viel mehr wachsen können.
Das sind echt wunderschöne Worte zum Schluss von unserer grandiosen Podcast-Episode. Liebe Monique, was würdest du uns denn als Call to Action mitgeben, wenn man mehr über Monique Menese, über Neustadt USA, über America Mindset mitnehmen möchte? Was sind denn die nächsten Schritte?
Das ist natürlich so viel, dass man das ganz schlecht sagen kann, aber das habe ich natürlich alles in ein Buch geschrieben. Und hier kommen wir wieder, man darf das auch verkaufen, ne? Man darf das auch erzählen, dass man das gemacht hat. Das erscheint, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber wahrscheinlich zeitgleich. Und das heißt Mindset USA. Und da stehen ganz viele Hacks drin und zwar nicht nur von mir, sondern auch von meinen 260 Podcast-Gästen, weil die haben diese Entwicklung auch gemacht oder zumindest viele von meinen Podcast-Gästen, die ich interviewt habe, Menschen, die diesen Schritt nach Amerika gemacht haben, ihr Mindset verändert haben, aber eben auch von tollen, inspirierenden Amerikanern, die uns das vorgelebt haben. Und das ist sozusagen die komprimierte Superdosis an Mindset in dem Buch, wo man wirklich sich dann was rauspicken kann mit auch kleinen Übungen. Und dann kann man sich das auch selber für sich üben und umsetzen.
Mega cool. 260 Podcast-Episoden hast du aufgenommen mit Menschen in den USA.
Ja, das sind alles 6 Jahre mache ich das jetzt.
Mhm. Wow, krass.
Ja, ich hatte auch richtig coole Dudes, ne? Also der FedEx-CEO war bei mir im Podcast oder der erste NFL-Player, der gedraftet wurde oder der erste Michelin-Sterne-Koch, der bei Gordon Ramsay gearbeitet hat oder Kultauswanderer wie die Reimanns oder so. Also, und die haben alle coole Sachen gesagt und all diese coolen Sachen findet ihr in meinem neuen Buch.
Mega. Das heißt, Call to Action, holt euch das Buch und wie bekommt man das am besten? Über welchen Link oder auf Amazon oder wo soll man sich das am besten bestellen, das Buch?
Amazon ist, also während wir heute aufnehmen, ist es noch nicht raus, aber ich nehme mal an, bis dahin können wir den Link unten in die Shownotes packen und dann kann man da ganz normal auf Amazon gehen oder in Amazon unter meinem Namen, da findet man das sicherlich auch ganz schnell und dann bei Amazon bestellen, ganz genau.
Mega. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Monique. Danke für das coole Interview. Ich freue mich, dass wir uns bald wieder in Person sehen. Und ja, habe viel lernen dürfen, wieder mein Mindset ein bisschen erweitert. Und Dankeschön. Danke für deine wertvolle Zeit.
Danke dir.
Alles Liebe. Ciao.
Tschüss.